Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Dem Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über das Thema Narzissmus. Die meisten Menschen zeigen hin und wieder narzisstische Züge. Doch ab wann spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Woran erkennt man, ob jemand narzisstisch ist? Und welche Auswirkungen hat Narzissmus auf die Gesundheit, bei den Betroffenen selbst und ihrem Umfeld? Antworten auf diese Fragen bekommen wir heute von Professor Dr. Klaas Hinrich Lammers. Er ist ärztlicher Direktor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Asklepios Klinik Nordochsenzoll in Hamburg und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Patientinnen und Patienten, die unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden und ist dabei auch noch mehrfacher Buchautor. Und heute beantwortet er uns unsere Fragen. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Lammers. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Was ist Narzissmus? Das müssen wir erstmal lernen. Das hat was mit griechischer Mythologie zu tun?
Ja, da fängt das ganze Problem schon an. Also Narzissmus ist im Grunde genommen der Wunsch, sein Selbstwertgefühl hochzuhalten. Dass man sich einfach gut fühlt, dass man sich als ein wertvoller, kompetenter, besonderer Mensch fühlt. Und das ist erstmal uns allen zu eigen. Das ist also insofern erstmal gar keine Krankheit. Und das Problem, was wir haben, um gleich da einzusteigen, ist, dass der Begriff für eine ganz gesunde Eigenschaft auch benutzt wird. Und das verwirrt viele, weil viele sagen, ja, ist doch eine Krankheit, dass man sagt, ja, aber kann auch die Beschreibung einer ganz normalen Eigenschaft von uns Menschen sein.
Das heißt, man stellt gar keine richtige Diagnose in dem Sinne?
Doch, das kann man machen. Ehrlich gesagt, ich vergleiche das immer gerne mit Blutdruck. Also jeder Mensch hat Blutdruck, genauso wie jeder Mensch narzisstische Züge hat. Ein Blutdruck kann auch mal etwas höher sein, wenn man Sport macht. Und Narzissmus kann auch mal etwas höher sein in bestimmten Situationen. Aber es gibt einen Bluthochdruck. Das heißt, der kann zu hoch werden und dann wird er krankhaft. Um im Bild drin zu bleiben, Blutdruck kann aber auch zu niedrig werden. Nicht? Dann kippt man aus den Latschen, wie man so schön sagt. Und auch Narzissmus kann bei uns Menschen zu niedrig sein. Also Menschen, die sehr schüchtern sind, zurückhaltend, zu bescheiden, die leiden auch eher, die haben eher psychische Belastungen zu erleben.
Und der Begriff kommt aber schon aus der griechischen Mythologie. Warum?
Ja, der kommt aus der griechischen Mythologie. Die Geschichte ist komplex. Ich versuche nochmal das Gröbste daran zu schildern. Das ist ein Jüngling, der von einer Frau geliebt wird. Die nennt sich Echo. Aber er reagiert nicht auf sie, weil er sich im See sieht und in sein Spiegelbild so verliebt ist, dass er unempfänglich ist für die Reize der anderen Person. Und da hat man im Grunde genommen schon etwas, was beim problematischen Narzissmus der Fall ist, dass man sich wenig mit anderen Menschen und deren Bedürfnisse beschäftigt, sondern eher so um sich selbst kreist.
Also das wäre jetzt so ein typisches Symptom, dass es hier schon krankhaft wäre und nicht mehr der gesunde Narzissmus.
Ja, krankhaft will ich erstmal nicht sagen, weil es gibt ja auch Dinge, wo man sagt, das ist schon schwierig, das kann schon Probleme verursachen, aber es ist noch nicht krankhaft im Sinne von, da kann man eine Diagnose geben. Mhm. Also ich gebe mal ein Beispiel. Jemand kann selbstbewusst sein und sagen, naja, wenn ich gefragt werde, dann sage ich schon, was ich gemacht habe und was ich kann und irgendwie, wie ich die Dinge sehe. Und es ist sozial verträglich, weil andere sagen, ja, interessanter Mensch, interessante Frau, hat wirklich viel gemacht. Würde man sagen, ja, Selbstdarstellung, aber in einem adäquaten Sinne. Mhm. Der Nächste vielleicht erzählt ganz viel von sich selbst, obwohl er gar nicht gefragt wird. Und in vielen Gelegenheiten, sodass er die anderen Leute schon so ein bisschen nervt. Und die sagen, mein Gott, also immer geht's nur um ihn. Da würde man sagen, das ist nicht gestört, das ist keine Krankheit. Aber es ist schon so, dass man sagt, naja, muss ein bisschen mit aufpassen. Ne? Ich kann die anderen Leute stören, dass sie sich vielleicht irgendwann von ihm abwenden. Und dann gibt's jemand, der wirklich null Empfinden für die anderen hat, überhaupt sich nicht dafür interessiert, wie es denen geht, solche Selbstdarstellung so weit treibt, dass andere Leute sich von ihm abwenden, dass er schließlich auch drunter leidet. Also, dass er Einbußen durch die narzisstische Art bekommt. Und erst dann, und nur dann spricht man von einer Störung.
Mhm. Und gibt es dann noch weitere Symptome, so Anzeichen, die man diagnostizieren kann, vielleicht auch als Laie bei jemand anderem beobachten kann?
Ja, das kann man. Das ist aber insofern ein bisschen schwierig, weil dann sucht jeder bei Leuten, die er nicht mag, nach solchen Anzeichen und sagt, ah, schau mal, der redet viel von sich und schau mal, der zieht sich irgendwie einen teuren Pulloveranzug an, scheint es ja wohl zu brauchen und der hat mich so wenig gefragt, wie es mir geht. Also der hat wohl wenig Empathie und dann vergeben Laien immer dieses, der ist ein Narzisst. Und das ist nicht hilfreich, finde ich, weil da spielt man mit so einem Krankheitsbegriff bei gesunden, normalen Menschen, wo man eigentlich eher beschreiben sollte, was einen so stört, anstatt dass man mit Krankheitsbegriffen um sich schmeißt. Und es gibt einen sehr schönen Satz, der das Ganze so auf den Punkt bringt, der lautet, nicht jeder, der stört, ist auch gestört. Ja, das heißt, nicht jeder, den man sagt, den mag ich nicht und ich finde den eingebildet, ich finde die irgendwie zu aufgedreht, aufgetakelt, die sind ja nicht psychisch krank, sondern es sind einfach Menschen, wo man sagt, die gefallen mir nicht. Mhm. Und dazu braucht man keinen Krankheitsbegriff. Mhm.
Jetzt haben Sie wahrscheinlich in Ihrer Klinik eher von dieser Krankheit dann betroffene Patienten. Ich wäre schon mal neugierig, sind das mehr Männer oder mehr Frauen?
Ja, man sagt ja immer, das seien mehr Männer bei diesem grandiosen Narzissmus. Und das stimmt auch, aber jetzt nicht im Sinne von 70% Männer, 30% Frauen, mhm, sondern eher so 60% Männer, 40% Frauen. Mhm. Was aber häufig übersehen wird, und das ist für uns klinisch Tätige wichtig, diese grandiose Form des Narzissmus, die sehen wir eigentlich relativ selten. Die kommen so in Krisen, wenn die irgendwie im Beruf gescheitert sind oder wenn sie verlassen werden, dann können die schon mal suizidal dekompensieren. Aber in der Regel sind die sehr dickfällig und wollen auch nicht therapiert werden.
Was heißt denn grandios in dem Zusammenhang?
Das heißt irgendwie selbstdarstellerisch, von sich wahnsinnig überzeugt, arrogant, selbstidealisierend, anspruchsvoll. Heutzutage kann man echt sagen, Donald Trump hat alle grandiosen narzisstischen Züge, die man haben kann. Mhm. Gleichwohl, er hat keine psychische Störung, weil er leidet nicht. Ja, der Leidensdruck fehlt. Und der muss vorhanden sein, damit wir eine Störung diagnostizieren dürfen.
Ah.
So, jetzt gibt es eine andere Form von Narzissmus und die sehen wir viel häufiger in der Klinik. Das sind Menschen, die auf den ersten Blick eher unauffällig sind, zum Teil sogar eher ein bisschen depressiv, sehr zurückhaltend, gar nicht so im Mittelpunkt stehen wollen. Die aber, wenn man sie näher kennenlernt, auf einmal ganz klare narzisstische Züge haben, eine hohe Anspruchshaltung, eine innere Abwertung von anderen Menschen, die sich nie genug gesehen fühlen von anderen Menschen, die glauben, dass sie eigentlich was Besseres seien, aber sie zeigen es nicht nach außen.
Mhm.
Und der Grund, warum sie es nicht tun, ist, die haben zu große Angst, sie könnten abgewertet und kritisiert werden, wenn sie mal so richtig sagten, was sie eigentlich über andere denken und für was sie sich eigentlich selbst halten. Und das nennt man die vulnerable Form des Narzissmus.
Der verletzliche Narzisst, ist das?
Der verletzliche oder man sagt auch verdeckt oder dünnhäutige narzisstische Mensch. Und die sehen wir doch relativ häufig in der Klinik. Allerdings erst, wenn man ein bisschen genauer hinschaut und die auch wirklich ein bisschen näher kennenlernt. Und da würde ich sagen, jetzt mal so aus dem Gefühl heraus, ist eigentlich genauso viel Männer wie Frauen.
Interessant. Und Narzissmus, haben Sie ja schon angedeutet, kann auch richtig positiv sein und braucht jeder von uns, um gesund zu sein.
Genau, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die im gesunden Bereich einen hohen Narzissmuswert haben, also die eher durchsetzungsfähig sind, eher neugierig sind, die sich was zutrauen, die ein gutes Selbstbewusstsein haben, die auch mal neue Sachen wagen und, dass die eigentlich psychisch stabiler sind als Menschen, die davon eher wenig haben. So, das Ganze kann man messen. Es gibt so einen Narzissmus-Fragebogen mit 40 Fragen und da kriegt man einen Wert für sich raus. Und wenn man dort einen sehr niedrigen Wert hat, dann sollte man sich darüber nicht freuen, nach Motto, Mensch, ich bin so ein netter Mensch, weil ich bin so wenig narzisstisch, weil das korreliert eher wirklich mit Angst und Depression und Scham und Schuldgefühlen. Also insofern, eine gute Portion von gesunden Narzissmus ist eigentlich etwas extrem Positives.
Mhm. Und wenn das jetzt ins Pathologische, ins Krankhafte abgleitet, da fragt man sich, ist das was, was man vererbt bekommt oder wurde einem das anerzogen? Sind das Kindheitserlebnisse, die einem zu einem Narzissten machen?
Ich würde gar nicht mal von dem Narzissten sprechen, weil das klingt immer so, als ob ein Mensch im Ganzen narzisstisch ist. Und das ist sicherlich nicht der Fall. Ich spreche immer gerne vom Mensch mit narzisstischen Eigenschaften, narzisstischer Problematik.
Mhm.
Wenn man jetzt mal Schwergestörte nimmt, also mit einer Persönlichkeitsstörung, da weiß man aus Studien, dass der genetische Anteil über 50% liegt. Das heißt, die narzisstischen Eigenschaften sind zu mehr als der Hälfte vererbt. Was das genau ist, das kann man gar nicht sagen. Man weiß nur aus Zwillingsstudien oder Adoptionsstudien, dass wenn man genetisch identisch ist, dann viel häufiger haben beide eine narzisstische Störung, als wenn man irgendwie genetisch nicht identisch ist. Was im Lebenslauf passieren muss, damit man eher narzisstisch wird, ist nach wie vor eine Frage, die es eigentlich nicht beantwortet. Da muss man auch unterscheiden zwischen narzisstischen Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung und den gesunden Narzissten. Alle Studien, die es gibt, sind immer an gesunden Menschen gemacht worden. Muss ich mir so vorstellen, an der Uni macht man Aussagen, ich Professor untersuche ein Thema, bitte melden und dann untersucht man halt so typischerweise Studenten. Und wenn man dann spricht von Narzissmus, spricht man eigentlich von gesunden Menschen, ja, die halt eher narzisstische Eigenschaften oder weniger. Zu solchen gesunden Menschen gibt es nur eine einzige Studie, die das mal untersucht hat. Und die hat ein Ergebnis, was man mit großer Vorsicht genießen sollte. Und zwar sagt diese Studie, Eltern, die ihr Kind quasi über den grünen Klee loben, die ihr Kind immer als was ganz Besonderes wahrnehmen, als kleine Prinzen, Prinzessin und du bist besser als die anderen und wie toll du bist. Also vollkommen unrealistisch, die mit Lob überschütten. Da entwickeln die Kinder eher grandiose narzisstische Züge. So, jetzt kann man sagen, wow, es gibt so eine Studie, toll, man weiß, also dieser Erziehungsstil macht Narzissten. Jetzt muss man, wenn man Studien liest, sich aber immer anschauen, wie hoch ist der Erklärungswert davon? Das heißt, wenn man Narzissmus als Eigenschaft nimmt, wie viel Prozent davon werden durch Kindheitseinflüsse erklärt? Und eine Studie, ich glaube, das ist irgendwas um 10%. Mhm. Das heißt, die Studie erklärt, 10% der narzisstischen Entwicklung geht vielleicht auf Eltern zurück, die ihr Kind zu sehr loben und vollkommen unrealistisch über den grünen Klee loben. Das heißt, 90% werden dadurch nicht erklärt. So, und deswegen sollte man aufpassen mit diesen, die kleinen Narzissten, die Eltern, die ihr Kind über alles irgendwie auf den Sockel stellen. Das sollte man nicht machen, aber nicht unbedingt, weil man sagt, mein Kind wird sonst ein Narzisst, sondern aus vielen anderen Gründen. Also summa summarum, eigentlich so richtig wissen tut man das heutzutage noch nicht.
Auf Social Media ist das ja ein großes Thema, ne? Überhaupt Diagnosen zu verteilen, auch leichtfertig, ne? Es gibt auch Modediagnosen und da gehört diese narzisstische Persönlichkeitsstörung auf jeden Fall dazu. Das haben Sie auch schon kritisiert. Trotzdem nochmal die Frage, was unterscheidet jetzt einen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung von jemand, der einfach ein mega großes Ego hat? Und das ist dieses Leiden, dieses, ob man selber daran leidet. Ja, die Störung ist ja gar nicht von außen bestimmt, sondern wie sich dieser Mensch fühlt, ob er Leidensdruck hat.
Ja.
Wow.
Das Kriterium ist so wichtig, damit wir nicht alle rumlaufen und Menschen, die wir nicht mögen, irgendwie Diagnosen anhängen und sagen, du bist gestört, sondern dass wir akzeptieren, es gibt einen Bereich des Normalen, wo Menschen anders sind, als wir es mögen und wir vielleicht das gar nicht befürworten müssen, aber trotzdem ist das immer noch normal.
Interessant. Wie verhalten sich solche Menschen, wenn man ihnen begegnet, im privaten Umfeld oder meinetwegen in der Partnerschaft oder vielleicht sogar beim ersten Date? Welche Zeichen kann ich da beobachten?
Beim ersten Date oder in den ersten Wochen des Datens sind diese narzisstischen Menschen, also Männer und Frauen, häufig überwältigend. Es gibt so einen schönen Ausdruck des Love-Bombings. Die holen einem wirklich die Sterne vom Himmel, machen die tollsten Sachen und die ausgefallensten Sachen sind super attraktiv und irgendwie große Einladung. Also das kann überwältigend sein. Das lässt aber leider Gottes dann irgendwann rapide nach. Das heißt, das ist im Grunde so ein Werbungseffekt eines narzisstischen Menschen, der auch zeigen will, wie toll er ist und wie viel er kann und wie viel Geld er hat und wie viele Ideen er hat. Bloß in dem Moment, wo er sich die Partnerin und den Partner gesichert hat, dann wird die Partnerin oder Partner langsam langweilig. Und vor allen Dingen entsteht dann das, was narzisstische Menschen überhaupt nicht mögen, nämlich Nähe. Es ist nämlich ein Unterschied, ob man, sagen wir, zum dritten Mal mit jemandem auf ein Date geht und irgendwie, was weiß ich, Flugzeug mietet und über die Stadt rumfliegt und tolle Sachen macht. Oder ob man irgendwann einfach auf dem Sofa nebeneinander sitzt, erschöpft vom Tag und darüber spricht, wie der Tag war. Und wenn Nähe auftritt, dann treten ja auch Seiten von uns zutage, die nicht so grandios sind, die nicht so besonders sind, vielleicht sogar auch Zeichen so von Problemen, die man im Leben hat, wie jeder von uns, von Schwächen. Und das hassen die wie der Teufel das Weihwasser. So, das heißt, am Anfang kann das ganz toll sein und irgendwann kippt das dann ab. Und dann ist irgendwie die Frage, wie konnte das passieren? Warum ist der oder die auf einmal so? Aber wie gesagt, die Erklärung habe ich gerade dafür geliefert. Das ist typische narzisstische Beziehungsgestaltung.
Und ist das so, dass im Job das vor allem Chefpersönlichkeiten betrifft? Oder kann auch im Job jeder aus Versehen narzisstische Veranlagung haben?
Das häufigste Problem ist, sagen wir im Beruf oder sagen wir bei Chefs, die brauchen natürlich ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, um Führungspositionen auszufüllen. Stellen Sie vor, man leitet eine Firma, wo irgendwie 1000 Leute arbeiten. Man muss eine Entscheidung treffen, die vielleicht alle nicht so toll finden. Und einige Mitarbeiter sagen, das ist irgendwie vollkommen schlecht und was der gemacht hat und ist verantwortungslos, der hat keine Ahnung. Das muss man ja aushalten können. Das muss man ja irgendwie auch gestalten können. Und da braucht man echt ein dickes Fell. Da muss man auch schon sehr von sich überzeugt sein, um das irgendwie zu machen. Und interessanterweise, Chefs, die so etwas nicht können oder Chefinnen, also Führungskräfte, die das nicht können, werden von den Mitarbeitern auch nicht respektiert. Also wenn die Mitarbeiter merken, die ist nicht durchsetzungsfähig und die redet allen nach dem Mund und die schwankt immer, je nachdem, was jemand sagt, irgendwie, weil sie letztendlich keinem widersprechen möchte, die werden auch nicht sehr geschätzt in der Firma. Nun ist es aber ein Fehlglaube, dass für jede Führungsposition man extrem narzisstisch sein muss. Studien haben gezeigt, das hängt auch sehr davon ab, welche Firma in welchem Zustand, zu welchem Zeitpunkt. Mhm. Gibt zum Beispiel aus der Wirtschaft so einen schönen Satz, am Anfang kommt der Sanierer, weil es war wirklich der Knallharte, der alles irgendwie kurz und klein schlägt und kürzt und egal, was die Leute sagen. Also der muss richtig, richtig gute Nerven haben, also schon ganz klare narzisstische Züge. Dann kommt der Stabilisierer. Das heißt, der Sanierer muss nach 3-4 Jahren weg, weil der dreht sich sonst den Laden irgendwann doch zugrunde. Dann kommt der Stabilisierer, der schon viel harmonischer ist, aber jeden Stein umdreht, um zu schauen, ob nicht doch noch was zu holen ist. Und dann kommt der Harmonisierer. Der Harmonisierer ist der, der die Firma dann in ruhigem Fahrwasser irgendwie macht. Also das ist vielleicht sehr, sehr plakativ. Was ich damit sagen möchte, ist, nicht jede Firma braucht zu jedem Zeitpunkt eine narzisstische Chefin, einen narzisstischen Chef.
Okay, aber meine Kollegin oder mein Kollege könnte auch betroffen sein, kann ja auch ein vulnerabler Typ sein.
Ja, natürlich, natürlich. Das ist häufig, wenn es so vulnerabel narzisstische Menschen sind, was andere über die sagen, ist, dass sie sagen, die ist schon ganz schön fleißig und so, aber die ist schwierig und da muss er echt ein bisschen aufpassen und bloß nicht zu eng mit der zusammenarbeiten, weil die ist eigen oder der ist eigen. Das ist so ein klassischer Spruch und man merkt das am ehesten daran. Es gibt so einen schönen Satz aus der Psychiatrie, wenn man gucken will, ob jemand narzisstisch ist, einfach mal ein bisschen kritisieren und mal gucken, ob der oder die darauf reagiert. Und gerade die Vulnerablen sind extrem kritikempfindlich. Also da muss nur so ein bisschen kommen und da reagieren die sofort, auch zum Teil aggressiv, weil es bei ihnen sofort Schamgefühle auslöst. Was es bei den grandiosen Narzissten gar nicht mal so sehr tut.
Und jetzt sitze ich vor Ihnen, ich bin womöglich Ihre Patientin und frage Sie, woran merke ich denn, ob ich nicht selber auch betroffen bin? Vielleicht leide ich ja auch an irgendetwas, weiß aber nicht, ob es Narzissmus ist. Wie entdecke ich mich selbst?
Ich glaube, viele von den Patienten, die dann kommen, die wissen das eigentlich schon. Also von den Grandiosen sagen viele auch, ja, ich bin narzisstisch und sind zum Teil sogar auch stolz drauf. Aber es gibt eigentlich wenig Grandiose, die narzisstische Menschen, die, wenn man ihnen sagt, sie haben klare narzisstische Züge, die so aus allen Wolken fallen. Mhm. Wenn die darauf eher so ungehalten reagieren, dann weniger, weil sie es bislang nicht wussten, sondern weil sie schlichtweg nicht zugeben wollen. Ja, die sagen, nein, stimmt nicht und, aber insgeheim wissen die schon, dass sie ein bisschen anders ticken als der Durchschnitt. Das ist bei den vulnerablen narzisstischen Menschen doch anders. Die sind so in ihrer Welt drin nach Motto, nee, ich bin gut, ich bin angepasst, mich muss man mögen, mich kann man nicht irgendwie kritisieren, dass die Diagnose für sie schon irgendwie eine Kritik ist, mit der sie schlecht umgehen können. Also da kann es sein, dass man noch längere Zeit braucht, um die dahin zu führen, dass sie so ein bisschen Störungseinsicht gewinnen.
Die grandiosen Narzissten, die haben also schon eine Ahnung und haben irgendwie eine Art Selbstreflexion, ja. Und die Vulnerablen, die muss man ein bisschen hinleiten, weil sie finden sich eigentlich so bescheiden und...
Ja, die Vulnerablen sind einfach auf diesen Trip, bloß nicht kritisiert zu werden, bloß nicht irgendwie von außen beschämt zu werden und die eigentlich eher unter dem Radar segeln wollen. Und wenn dann der Fokus auf sie gerichtet ist, nach Motto, du hast ein Problem und du hast Einstellungen, die nicht hilfreich sind, dann ist es für die genau das, was sie verhindern wollen, nämlich irgendwie kritisiert zu werden. Ein grandioser Narzisst ist vielleicht nicht extrem selbstreflektiert, aber wenn man dir sagt, Mensch, du bist immer so dominant und du lässt die anderen nie ausreden, dann wird er wahrscheinlich also entweder sagen oder auch wissen, ja, ist so.
Auf Instagram wird oft über psychiatrische Diagnosen philosophiert und da habe ich kürzlich gelesen, Gaslighting wird im Zusammenhang mit Narzissmus diskutiert. Können Sie vielleicht diesen Begriff mal erklären und sagen, ob der tatsächlich auch was mit Narzissmus zu tun hat?
Ja, Gaslighting habe ich mich erstmal mit beschäftigen müssen, weil das sehen wir eigentlich so gut wie nie. Aber das ist der Umstand, wenn jemand quasi deinem Partner suggeriert, du bist gestört, du hast ein Problem, das siehst du vollkommen falsch. Also im Grunde genommen dem anderen so eine Krankheit einredet. Man kann auch von Schuldumkehr dabei sprechen. Diesen Begriff gibt es in der Psychiatrie nicht. Das ist im Grunde genommen so ein Begriff aus der Presse, aus der Bevölkerung oder der Laienwelt gewissermaßen. Das mag sicherlich vorkommen, dass auch narzisstische Menschen ihren Partnern immer einreden, du hast eigentlich ein Problem und ich bin vollkommen in Ordnung. Ob man das Gaslighting nennen muss, wage ich zu bezweifeln. Also das klingt ja auch immer so, als ob das was ganz Feststehendes, ganz klar definiert ist Und wenn man genau hinschaut, dann stimmt das in der Regel nicht.
Der Begriff Gaslighting stammt aus einem Theaterstück von 1938, Gaslight von Patrick Hamilton. Das gab es auch dann später als Film. Und da geht es darum, dass ein Ehemann versucht, seine Frau für verrückt zu erklären, um sie zu kontrollieren und ihre Glaubwürdigkeit zu zerstören. Und er manipuliert gezielt ihre Wahrnehmung, zum Beispiel indem er die Gaslampen im Haus dimmt. Und er sagt aber, das Licht hat sich ja gar nicht verändert. Und da wird natürlich die Frau total verwirrt und für verrückt erklärt.
Wenn wir auf das Thema Narzissmus dabei kommen, also das Naheliegendste, was man dann schon seriöserweise behaupten kann, ist, dass narzisstische Menschen sehr extreme Rechthaber. Also die müssen immer quasi Recht haben, die können eigentlich sehr schwer sagen, ja stimmt oder ja, kann sein, habe ich noch nicht so gut drüber nachgedacht oder ja, wo du das sagst, merke ich auch, das ist ihnen vollkommen fremd, weil das für die Schwäche bedeutet. Und diese Rechthaberei ist natürlich auch etwas, wo die dem Gegenüber immer wieder suggerieren, du siehst das falsch oder das ist dein Problem. Und das kommt vielleicht diesem Gaslighting etwas näher.
Es gibt jetzt einen Mythencheck, 3 kurze Fragen. Mythos Nummer 1. Unsere Gesellschaft wird immer narzisstischer.
Nein. Also, wenn man es wirklich misst an gesunden Menschen, also Normalbevölkerung, riesige Studien, also wo man wirklich von Haustür zu Haustür geht und so Fragebögen macht, ganz klar nein. Gibt es keine Evidenz, dass die Gesellschaft narzisstischer geworden ist? Ja, unsere Kultur im Sinne von TikTok, Instagram, Fernsehen, Medien ist narzisstischer geworden. Das heißt aber nicht, dass die Menschen grundsätzlich narzisstischer geworden sind.
Mythos Nummer 2. Narzisstinnen haben einen eigentlich niedrigen Selbstwert.
Jein, auch wieder, sorry, ich kann das nicht auf den Punkt bringen. Also, gesunde Menschen mit einem hohen Narzissmuswert, die haben kein schwaches Ich, also kein verletztes Ich. Da gibt es gute Studien zu. Man sagt das zwar sehr gern nach Motto, ja, die muss ja nur so im Mittelpunkt stehen, weil die eigentlich fühlt die sich ja total klein. Das stimmt nicht. Das sind Menschen, die schon sehr robust selbstbewusst sind. Wenn es in die Richtung des krankhaften Narzissmus geht, dann hat man doch häufiger Menschen, die eine ganz andere Seite haben, die sie aber auf keinen Fall irgendwie anderen Menschen zeigen wollen.
Mythos Nummer 3. Jeder Mensch hat narzisstische Anteile in sich.
Ja, und bis zu einem gewissen Grad, je mehr, desto besser.
Mein Partner, meine Partnerin ist narzisstisch persönlichkeitsgestört. Kann ich mich selber irgendwie schützen? Was kann ich überhaupt tun? Vielleicht auch, um dieser Person zu helfen, dass es ihr besser geht.
Also wenn wir jetzt mal annehmen, dass das wirklich stimmt, weil das ist ja immer die Frage, nicht? Nur weil man es behauptet, muss das ja nicht so sein. Und da gibt es ja durchaus dann auch Partner, die sagen, also das ist absurd, das stimmt doch alles gar nicht. Ich glaube, es gibt so 3 Möglichkeiten, mit sehr, sehr narzisstischen Partnern, aber auch Kollegen, Vorgesetzten umzugehen. Und das muss jeder für sich selbst rausfinden. Da gibt es keine Regel, machen Sie es so, sondern das hängt von der eigenen Persönlichkeit ab, von ihren Ansprüchen und. Ich glaube, das Erste ist, was nicht wenige machen, sich damit zu arrangieren. Die klassische Situation, irgendwie sehr narzisstischer Mann und Frau, 2 Kinder, irgendwie noch klein, die sagt, ja, mein Mann, der kümmert sich ganz wenig um mich und der ist nur beruflich interessiert. Aber jetzt ganz alleine sein möchte ich nicht und irgendwie so schlimm ist es nun auch nicht und irgendwie das halte ich aus und wegen der Kinder alleine schon, das ist sicherlich nicht selten so. Und das muss auch nicht heißen, dass man dann wahnsinnig unglücklich damit ist. Voraussetzung ist, dass man das einfach akzeptiert. Jetzt werden sicherlich viele Frauen sagen, ich will das gar nicht akzeptieren. Und würde ich sagen, kann ich total verstehen. Kommen wir zum zweiten Strategie. Die zweite Strategie ist, versuchen mit und an dem Partner zu arbeiten. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine ist eine Paartherapie. Es ist sicherlich nicht selten so, dass Frauen dann mit so narzisstischen Partnern zur Paartherapie kommen, wo sich aber häufig rausstellt, dass die Frauen auch nicht gerade so irgendwie die Guten im Spiel sind, sondern dass irgendwie da 2 sich gefunden haben, wie auch immer. Aber das andere ist, dass man versucht, auch durch bestimmte Strategien mit dem Partner, Partnerin auf irgendeine vernünftige Ebene zu kommen. Und da ist der Ratschlag, gemeinsame Ziele definieren, möglichst sehr konkret an diesen Zielen zu arbeiten, nicht mit Vorwürfen zu arbeiten, sondern eher mit, wir wollten doch zusammen mit den Kindern was am Wochenende machen. Oder du wolltest doch auch, dass wir das und das mal so verändern in unserem Leben. Also quasi eher so an die Vernunft vor dem Hintergrund gemeinsamer Ziele appellieren. Das ist sicherlich eine Herausforderung und da kann man auch gnadenlos daran scheitern. Und der dritte Weg ist schlichtweg Trennung. Das geht nicht. Dann ist natürlich häufig so, wenn es im Arbeitsleben darum geht, dass man sagt, nein, da müssen Sie letztendlich wirklich kündigen, dass die Betroffenen sagen, warum soll ich jetzt kündigen? Mein Chef ist doch schuld. Dann kann man sagen, ja, stimmt, haben Sie vollkommen recht. Aber Sie können es nicht ändern. Sie reiben sich im Kampf gegen diesen narzisstischen Chef auf. Und dann lieber eine wohlkalkulierte Niederlage und Rückzug initiieren, als jetzt die nächsten Jahre quasi an so Menschen zugrunde zu gehen.
Sie haben gerade gesagt, Sie reiben sich auf. Also aufreiben ist ja eine Verletzung, eine Wunde, die schmerzt, eine Schürfwunde. Das wäre auch meine nächste Frage. Welche gesundheitlichen Folgen kann man denn erwarten, wenn man mit Narzissten, die krankhaft narzisstisch sind, umgeht, die ja auch selber an sich leiden, wie wir gelernt haben, oder vielleicht noch nicht bemerkt haben und die anderen einfach quälen?
Einmal ist das natürlich immer großer Stress, weil man die auf der so sicheren, geborgenen Seite ist, sondern immer wieder auf dem Prüfstand ist und immer wieder mit Verletzung und zu kämpfen hat. Und das ist natürlich anstrengend. Das kann schon bei entsprechender Veranlagung dazu führen, dass man auch eher depressiv wird. Oder wenn man eine Veranlagung zu einer Angsterkrankung hat, dass die dann irgendwie in den Vordergrund kommt. Das kann auch Suchterkrankungen begünstigen, so wie allgemein unkontrollierbarer Stress, persönliche Verletzungen einen einfach in Richtung einer psychischen Erkrankung drängen können. Ich glaube, das andere, was passieren kann, ist, dass man so innerlich zerbricht, dass man seinen Selbstwert noch weiter in den Keller geht, dass man seinen Stolz verliert und dass man im Grunde genommen da beschädigt aus dieser Beziehung, wenn sie dann irgendwann vorbei ist, daraus hervorkommt. Und da ist es viel wichtiger, dass man, wenn man merkt, man ist auf dem Weg, dass man sagt, das ist das höchste Alarmsignal, dass man sagt, ich muss aus dieser Beziehung jetzt wirklich raus.
Wir haben es also mit zwei Leidenden zu tun. Wenn einer persönlichkeitsgestört narzisstisch ist, dann leidet er, weil er merkt, dass er irgendwie nicht kompatibel ist. Und auch seine Mitmenschen leiden, weil sie unter ihm leiden oder unter ihr.
Ja, im Grunde genommen ist es eine ganz fatale Situation. Das Problem ist, wenn man die Persönlichkeitsstörung noch ein bisschen besser verstehen will, ist, man sagt ja immer, ja, warum ist der denn so? Warum macht sie das denn? Und das ist auch nicht gut. Das Problem ist, die Betroffenen können das nicht regulieren. Die gesunden Menschen können unser Verhalten gegenüber anderen Menschen sehr gut regulieren. Wir wissen, bei bestimmten Personen, da können wir auch mal eher Ärger äußern, bei bestimmten sollten wir es nicht machen. Wir wissen, welche Situationen man so ein bisschen angeben kann. Wir wissen, welche Situationen man sich ganz auf den anderen konzentrieren soll. Das heißt, wir sind flexibel in unserer Beziehungsgestaltung. Das sind persönlichkeitsgestörte Menschen nicht. Die können nicht anders als eine Art. Und selbst wenn sie damit komplett gegen die Wand fahren, das ist für die kaum zu regulieren. Und deswegen kommt die Situation zustande, dass die Leid verursachen, aber selbst darunter leiden. Und das Leiden entspringt in der Regel aus den sozialen Konsequenzen, die sie erleben, beziehungsweise daraus, dass sie ihre ganzen hohen Träume, die sie gehabt haben, letztendlich nie verwirklichen können und dann merken, ich bin eigentlich ein ganz normaler, durchschnittlicher Mensch und das ist für die schwer zu ertragen.
Als Psychiater ist Ihr Ziel, Menschen zu heilen. Was kann man tun, um die Menschen wirklich wieder gesund zu bekommen? Gelingt das je?
Gesundheit ist ein großes Wort. Also ich sage mal, wie ich die zu mir kommen, wie ich mit denen versuche, in Kontakt zu kommen. Das erste ist, ich versuche denen erstmal klarzumachen, sie sind nicht als ganzer Mensch gestört. Weil ich glaube, das ist auch kein Mensch, als ganzer Mensch gestört. Und keiner würde gerne hören, dass jemand sagt, du bist menschlich einfach ein Wrack. Was ich denen am häufigsten vermittelt, direkt oder indirekt, ist, sagst du, zu 70-80% sind sie in Ordnung. Ja, man darf ja auch erfolgreich sein, man darf, was weiß ich, Porsche fahren, man darf auch vielleicht eher jemand sein, der gerne im Mittelpunkt steht. Also alles wunderbar, aber sie haben 30% zu viel davon. Und diese 30% sorgen dafür, dass sie halt eben im Beruf scheitern und privat scheitern und verlassen werden und. Und an den 30% möchte ich mit ihnen arbeiten. Das ist so ein ganz wichtiger Ansatz. Der zweite Ansatz, der eigentlich auch relativ simpel ist, ist, die leiden. Und sie leiden, weil sie wichtige Bedürfnisse nach Akzeptanz, gemocht werden, angenommen werden, auch nach Liebe und Geborgenheit durch ihre Art nicht befriedigt bekommen. Das heißt, da bleiben ganz wichtige Bedürfnisse vollkommen unbefriedigt und die versuchen, die irgendwie zu übertünchen oder zu kompensieren mit Geld verdienen und Ruhm. Aber dadurch werden die Bedürfnisse letztlich nicht befriedigt. Und die herauszufinden und sagen, was fehlt ihnen im Leben, daraus ergeben sich Ziele für die Therapie, die für die Patienten auch interessant und wichtig sind. Also Beispiel, jemand kommt mit einem totalen Burnout, nur noch gearbeitet, Familie vernachlässigt und merkt irgendwie, Mensch, ich sehe meine Kinder gar nicht mehr richtig aufwachsen, ich bin nur noch am Arbeiten, dass man das Bedürfnis nach Kontakt zur Familie erstmal herausarbeitet, dass ihm das fehlt. Und dann die Frage, sind Sie bereit, dafür auch an sich zu arbeiten, damit Sie dieses Bedürfnis befriedigt bekommen? Das sind so zwei ganz wesentliche Pfeiler Therapie. Und da muss man sagen, so eine Therapie entscheidet sich in der Regel gerade am Anfang dadurch, ob man mit diesem Patienten eine wirklich gute und stabile Beziehung aufbauen kann. Und das muss man wirklich lernen, weil das sind prima vista keine angenehmen Menschen. Das sind zum Teil sehr, sehr schwierige Menschen. Aber wenn man lernt, wie man dem begegnet, dass die anfangen, sich zu öffnen, einem zu vertrauen, die Beziehung als positiv zu erleben, sind das auch sehr interessante und besondere und auch zum Teil sehr, sehr kranke Menschen. Also die Beziehungsgestaltung ist sicherlich eines der ganz, ganz wesentlichen Dinge, die man angemessen gestalten können muss, um mit diesen Patienten zu arbeiten.
Jetzt frage ich mich, wenn man merkt, man ist vielleicht so narzisstisch persönlichkeitsgestört, kann man dann auch selber mit Tricks arbeiten, zum Beispiel sich jetzt vornehmen, jetzt lobe ich mal mein Gegenüber, mein Umfeld. Also ich sage anderen Leuten plötzlich nette Sachen oder ich stelle interessierte Fragen über deren Leben, also zeige, dass ich sie quasi sehen will. Oder wenn mir jemand Kritik gegenüber äußert, sage ich, Mensch, vielen Dank, ich werde darüber nachdenken und statt jetzt nicht immer zu sagen, nein, stimmt nicht. Sind das Tricks, die man benutzen kann und führen die auch zum Ziel?
Ich will gar nicht mal von Tricks sprechen, sondern es ist erstmal ein Ansatz, um aus seinem starren, egozentrischen Verhalten rauszukommen. Der Witz ist ja der, wenn man zum Beispiel Menschen häufiger sagt, Mensch, finde ich interessant, was du sagst oder du hast echt gut gemacht oder Respekt, dann erlebt man ja häufig, dass die einen wiederum interessanter finden, einen mehr loben, sich mehr zuwenden. Das heißt, man kann darüber eine Erfahrung machen, die einen aufhorchen lässt, nach dem Motto, Mensch, irgendwie seitdem ich anderen Menschen mehr zuhöre, mich mehr für die interessiere, bekomme ich ja auch mehr von denen. Und das kann ein ganz wichtiger Bestandteil des Veränderungsprozesses sein. Ich würde niemals sagen, wenn man das hinbekommt, dann kommt man aus so einer Störung raus. Das ist sicherlich viel zu wenig, aber es ist auf jeden Fall ein Baustein, um an seinen interaktionellen Störungen zu arbeiten.
Sie hatten vorhin gesagt, Betroffene können sich schlecht regulieren oder können auch den Kontakt zu anderen nicht so gut regulieren. Kann das auch sein, dass denen was fehlt, so wie vielleicht auch jemand, der autistisch ist, also dass quasi irgendein Hirnareal unterentwickelt ist?
Nehmen wir mal außen vor, dass bei jeder psychischen Störung man auch irgendwelche neurobiologischen Auffälligkeiten finden kann. Aber das Beispiel von Ihnen ist gut gewählt. Autistische Menschen haben wirklich ein strukturelles Empathiedefizit. Das heißt, da scheint irgendwas genetisch eine Veranlagung zu sein, die deren Gehirn so weit verändert, dass sie einfach das nicht können. Selbst wenn man die darauf aufmerksam macht, das können die nicht. Da fehlt ein Empfindungsvermögen. Das ist bei narzisstischen Menschen nicht der Fall. Die haben zwar eine Empathiearmut, aber die ist wahrscheinlich eher gewollt als ein strukturelles Defizit. Das heißt, die sagen, warum soll ich mich mit anderen beschäftigen? Der interessiert mich gar nicht. Was bringt mir das? Oder wenn ich mich mit anderen beschäftige, dann kommt auf einmal so ganz naher Kontakt und das mag ich nicht. Also zum Beispiel ein Patient von mir hat mal gesagt, er wird mit Leuten, was weiß ich, auf die Reeperbahn, auf den Tischen tanzen, ist alles gar kein Problem, aber wird niemals mit einem Freund zu zweiten Bier trinken gehen. Und auf die Frage, warum nicht, hat er gesagt, naja, dann wird es so richtig persönlich. Wie geht's dir? Und was macht eine Beziehung? Und das mag er nicht, das ist zu nah. Ja, also das heißt, die haben Empathie, aber die versuchen, die irgendwie abzuschalten, weil es nicht in ihren Plan hineinpasst.
Sehr spannend. Also Sie haben auf jeden Fall viel Licht ins Dunkel zu diesem Thema gebracht und viele Missverständnisse beseitigt. Ich habe viel gelernt von Ihnen.
Das freut mich.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Das war's für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Erscheint in einem Monat. Und um sie nicht zu verpassen, folge uns doch einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung, aber auch über Fragen, Kritik oder Themenvorschläge. Dazu nutze doch einfach unsere E-Mail podcast@tk.de oder geh auf die Social-Media-Kanäle der Techniker. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.